Ja, ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist, ob ihr das vielleicht mal erlebt habt oder ihr jemanden kennt, der das erlebt hat, wenn eine sehr nahestehende Person zu einem, vielleicht der Ehepartner, vielleicht ein Familienangehöriger, vielleicht ein guter Freund, irgendwie ja, dem Glauben den Rücken kehrt oder sogar in eine Irrlehre hineingeht. Und man sieht es, man weiß es, diese beschäftigen sich damit. Und wie geht's einer Person, die sowas erlebt, die sieht, auf welchem Wege diese Person gerade ist und dass sie sich eigentlich von Jesus wegwendet und sich zu etwas hinwendet, was nicht das Evangelium ist. Und da sind bestimmte Gefühle da. Man hat Angst, man hat Sorge um diese Person. Und genau das ist der Text heute Morgen, den wir betrachten. Paulus ist in Sorge um die Gläubigen in Galata und er kämpft um sie. Und wir haben das ja schon in den letzten Kapiteln auch immer wieder betrachtet. Wir haben gesehen, dass ab Kapitel 3, da gebraucht Paulus schon starke Worte, weil er so fassungslos ist. Wie können sie sich diesem Irrglauben, dieser Gesetzlichkeit wieder zuwenden? Und wir haben da in den letzten Wochen haben wir Texte betrachtet, wo es darum ging, dass er Argumente gebracht hat. Ja, das waren Argumente, die waren logischer Art, juristischer Art oder sogar theologischer Art. Also biblisch begründete Argumente, warum das so dumm ist, dass sie jetzt sich diesem Irrglauben wieder anschließen wollen oder diesem Glauben anwollen. Und jetzt in Kapitel 4 haben wir ja gesehen, letzte Woche haben wir betrachtet die Kindschaft, die uns Gott geschenkt hat. Die ersten 7 Verse haben wir betrachtet. Und jetzt Kapitel 4, die Verse 8 bis 20 werden wir heute betrachten, werden wir sehen, wie Paulus nicht mehr an den Verstand, wie er davor appelliert hat, sondern jetzt appelliert er an ihr Herz. Er möchte ihr Herz erreichen. Und dass es ein sehr persönlicher Abschnitt ist, das sehen wir daran, dass in den 13 Versen, die wir heute betrachten, er 40 Mal das Wort ihr, euch, ich, mein benutzt. 40 Mal in 13 Versen. Und wir sehen einfach, diese Verse beschreiben einen Paulus, der ein blutendes Herz hat, der um diese Galater ringt und er kämpft um sie. Und er möchte sie ihnen klar machen, hey, das ist ein Irrweg. Ihr begebt euch da auf einen Weg, der von Christus wegführt. Und deshalb ist auch die Überschrift gut und passend, der Kampf um das Evangelium. Und wir lesen einfach erstmal die ersten 3 Verse, Kapitel 4, die Verse 8 bis 10. Da heißt es, ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung, früher, als ihr Gott nicht kanntet, habt ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine sind, wie Sklaven gedient. Aber jetzt kennt ihr Gott, besser gesagt, Gott kennt euch. Wie kann es da sein, dass ihr euch wieder diesen armseligen und schwachen Prinzipien zuwendet und ihnen erneut wie Sklaven dienen wollt? Ihr fangt an, auf besondere Tage, Monate, Zeiträume und Jahre zu achten. Und hier sehen wir den ersten Punkt, das ist Knechtschaft statt Kindschaft. Das ist das, was er hier andeutet, der Paulus. Und er sagt in Vers 8, früher, als ihr Gott nicht kanntet. Also es war die Zeit, die Juri auch gut beschrieben hat in der Einleitung. Also da war eine Zeit, wo sie Gott nicht gekannt haben. Und das habe ich einfach genannt auch eine unbewusste Knechtschaft. Warum? Weil wenn wir nicht Gott kennen, wenn wir nicht mit Gott leben, dann ist es ganz normal, dass wir Sklaven der Sünde sind. Dass wir Sklaven unserer sündigen und egoistischen Neigungen sind. Wir sind davon gesteuert, von unserem sündigen Herz. Und das nimmt uns ein. Und wir sind dann Sklaven. Wir tun das, was wir denken, was gut ist. Und das ist ganz normal. Und er sagt ihr, das war einmal, damals war das so. Ihr kanntet damals Gott nicht. Und dann sagt er in Vers 9, geht er, aber jetzt kennt ihr Gott Besser gesagt, sagt er in Vers 9, Gott kennt euch. Wie kann es da sein, dass ihr euch wieder diesen armseligen und schwachen Prinzipien zuwendet und ihnen erneut wie Sklaven dienen wollt? Und hier, erst war das ein Unbewusstes, weil sie in der Sünde lebten, sie kannten Gott nicht. Und jetzt sagt er, aber jetzt bewusst begebt ihr euch wieder in die Knechtschaft. Ihr werdet wieder Sklaven von Gesetzlichkeit. Jetzt, wo ihr Gott kennt, oder besser gesagt, Gott kennt euch. Und das ist etwas, was Paulus hier herausstellt. Er sagt, ihr kennt Gott, ich habe es euch gesagt, ich habe euch das Evangelium gebracht, aber noch was viel Besseres und viel Wichtigeres. Gott kennt euch. Und das ist viel, viel wichtiger. Es gibt viele Leute, die kennen Gott. Ja, der Satan selbst kennt Gott. Er weiß, dass es Gott gibt. Ja, und aber was ist hier das Besondere? Er sagt hier, dass man von Gott erkannt ist, dass Gott dich kennt. Und wir haben ja letzte Woche gerade die ersten 7 Verse betrachtet, wo es darum ging, um die Kindschaft, dass wir Kinder Gottes sind. Und selbstverständlich kennt Gott seine Kinder. Er hat sie zu Kindern gemacht. Er hat uns, die wir wiedergeboren sind, zu Kindern gemacht und auch zu Erben gemacht. Und genau das, darum geht es. Sie haben nicht nur Gott gekannt, sie haben Gott nicht nur kennengelernt, sondern sie sind auch seine Kinder geworden. Sie sind von Gott erkannt. Das heißt also, Paulus spricht hier zu ganz klaren Leuten, die wiedergeboren sind. Er spricht nicht zu religiösen Leuten, die mal in die Kirche gehen, sondern er spricht zu wiedergeborenen Leuten. Und das ist etwas sehr Wichtiges, dass wir von Gott erkannt sind. Ist das etwas, was du weißt für dich persönlich? Weißt du, dass Gott dich kennt? Das ist etwas, was er sagt hier. Bist du Gottes Kind? Also Erbe auch. Weil wir sehen nämlich in der Schrift, da gibt es auch negative Beispiele dafür. Ihr kennt das zum Beispiel aus Matthäus 7, wo es da geht, dass die Leute sagen, aber Herr, wir haben doch für dich das getan. Wir haben doch das für dich das getan. Und wo Jesus dann sagt, ich habe euch nie gekannt. Das heißt, wir können sehr religiös sein, wir können fromm sein und wir können trotzdem nicht von Gott erkannt sein. Das ist eine Gefahr. Gott zu kennen ist gut, aber von Gott erkannt zu sein, das heißt sein Kind zu sein, sein Erbe zu sein, darum geht es. Dann habe ich auch Errettung erlebt. Dann ist meine Ewigkeit gesichert, meine Schuldfrage geklärt. Und das ist etwas, was Paulus hier diesen Galatern vorlegt. Er sagt, ihr kanntet Gott, ihr seid von Gott erkannt worden, ihr seid Kinder Gottes. Und jetzt ist das etwas, jetzt wollt ihr wieder in diese Knechtschaft der Gesetzlichkeit zurück. Und das ist unfassbar. Das ist etwas, was sein Herz einfach bluten lässt. Da ist Paulus erstaunt. Er kann es nicht verstehen, wie man bewusst wieder Knechtschaft wählt, anstatt Freiheit in Christus. Das ist etwas, was Paulus sehr, sehr traurig macht. Und wir sehen einfach, dieser Irrglaube, Irrweg, den sie jetzt einschlagen, ist kein alter Irrweg, den sie schon mal noch gar nicht, oder neuer Irrweg, sondern es ist ein alter. Genau das Gleiche war das schon mal. Sie waren schon mal in einer Gefangenschaft, in einer Sklaverei. Und jetzt bewusst wählen sie wieder, dass sie denken, sie können durch etwas, was sie tun, durch Werke, können sie Gott gefallen. Können sie besser bei Gott dastehen. Und das ist der Irrweg, vor dem Paulus sie warnen will. Er sagt hier, achtet darauf, dass ihr nicht in diese Knechtschaft fallt. Wir können etwas tun, ist ein absoluter Irrglaube, der nur in die Knechtschaft führt. Und das Interessante ist, die Galater sind ja gerade auf dem Weg in die Gesetzlichkeit. Das heißt, sie sind eigentlich fromm. Es klingt alles sehr, sehr gut und es scheint so gut zu sein. Ja? Und trotzdem, sie sagt er, ist es eine Versklaverei. Es ist eine Knechtschaft, in die sie sich begeben. Und das Interessante ist, in diesen 2 Versen, Verse 8 und 9, vergleicht Paulus sozusagen die Gesetzlichkeit und den Götzendienst als etwas, was gleich ist. Beides versklavt. Beides. Macht zu Knechten. Beides. Und das hört sich doch so schlecht an. Man denkt doch immer Gesetzlichkeit, wenn ich Dinge halte, dann meine äußere Form, ich bin gut dargestellt vor anderen. Aber Hier, sagt er, damals wart ihr in unbewusster Knechtschaft, jetzt begebt ihr euch in eine bewusste Knechtschaft. Er sieht frommer aus, aber ist das Gleiche. Es bringt Knechtschaft. Und deswegen, warum ist es so, dass es Knechtschaft bringt? Ja, weil wir Jesus vom Thron stoßen und uns selber da draufsetzen und sagen, ich kann etwas machen. Wenn ich das einhalte, wenn ich das tue, dann bin ich besser vor Gott. Dann bin ich auch besser als mein Bruder und meine Schwester in der Gemeinde. Dann bin ich nämlich frommer, ich bin geistlicher. Und das ist das gleiche Übel. Gesetzlichkeit und Götzendienst sind gleich. Es hört sich hart an, aber das ist das, was dieser Text uns sagt. Beides versklavt, beides macht zu Knechten. Und es ist nicht auf Beziehung ausgelegt, sondern auf Gehorsam, auf Folgen von Regeln. Darauf ist es ausgelegt. Und wir müssen uns bewusst sein, dass Gesetzlichkeit und Götzendienst, beides schmeichelt unsere sündige Natur. Weil wir eigentlich alles gerne selber was bewirken wollen. Wir wollen die Kontrolle haben, wir wollen es selber in der Hand haben, wenn wir etwas tun und damit auch die Errettung bekommen. Und genau in diesem Sinne sind es Gesetzlichkeit und auch Götzendienst gleich. Da ist kein Unterschied. Und er sagt hier in Vers 9b, sagt er, wie kann es da sein, dass ihr euch wieder diesen armseligen und schwachen Prinzipien zuwendet und ihnen erneut wie die Sklaven dienen wollt. Hier wird gesagt, wie kann es sein, ihr habt doch das Evangelium gehört. Ich habe es euch klar und deutlich gesagt. Ihr habt Gott erkannt und Gott hat euch erkannt. Und wie kann es sein, dass ihr wieder zu diesen armseligen Prinzipien geht? Und wir sehen hier, dass Paulus ist sich bewusst, dass die Galater noch nicht diesen Irrweg komplett eingeschlagen haben. Weil er sagt hier am Ende, dienen wollt. Also das ist, die sind gerade so in dieser Zerreißprobe. Gehen wir diesen Weg oder hören wir auf das, was Paulus gesagt hat, was er gelehrt hat? Also noch ist nicht alles verloren, aber die Tendenz geht dahin. Und Paulus möchte jetzt nochmal richtig kämpfen um sie. Er schüttet ihr Herz, sein Herz aus und er sagt, diese Prinzipien, nach denen ihr leben wollt, sind schwach und armselig. Warum? Weil sie auf einer menschlichen Logik und Anstrengung basieren und nicht auf dem göttlichen Prinzip Gnade allein. Gnade allein, das ist göttliches Prinzip. Und wir Menschen, wir denken, wir können immer irgendwas machen. Unsere Logik, ich muss es erfassen können, ich muss doch irgendetwas machen. Kennen wir das nicht? Haben wir das nicht selber schon jeder erlebt? Diese Prinzipien sind armselig und schwach, weil sie keine Errettung bringen. Und Wiersbe drückt das gut aus. Er sagt, eine der Tragödien der Gesetzlichkeit besteht darin, dass sie den Anschein geistlicher Reife erweckt, während sie den Gläubigen in Wirklichkeit in eine Knechtschaft zurückführt. Anscheinend ist das eine Reife, es ist eine Geistlichkeit, aber sie führt in eine Knechtschaft, in eine Gebundenheit, weil wir Regeln und Gesetzen folgen wollen. Und Paulus möchte hiermit mit diesen zwei Versen 8 und 9 einfach klar machen, dass die Gesetzlichkeit ist nicht besser als das Heidentum, was sie vorher gelebt haben. Und in beiden geht es nur um ein Einhalten von Ritualen, von Gesetzen, die einfach, wo wir denken, unsere Erlösung selbst zu schaffen. Und das ist etwas, was wir hier sehen können. Und er sieht, dass dieser Irrglaube, der setzt sich langsam fort. Es ist sichtbar in dem Leben dieser Gläubigen in Galater. Und in Vers 10 sagt er, ihr achtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Und so zeigt sich die Knechtschaft. Hier fangen sie an, den jüdischen Kalender zu folgen. Sie halten Sabbat zum Beispiel oder halten Monatsfeste oder Jahresfeste. Und das war etwas, was sehr verbreitet damals war. Dass die jüdischen Gläubigen gekommen sind und haben gesagt gehabt, Christus ist gut, aber er genügt nicht. Das Gesetz muss auch trotzdem noch gehalten werden. Also Christus ist super. Gerettet wird man aus Gnade, aber geheiligt wird man durch eigene Leistung. Das war das Prinzip, das sie dann verkündigt haben, weitergegeben haben. Und das ist jetzt in dieser Spannung leben diese Galater. Und sie fangen an, die ersten Dinge zu tun. Sie fangen an, Sabbat zu halten. Dadurch empfinden sie vielleicht, dass sie geistlicher oder frommer sind als vielleicht andere. Sie versuchen dadurch, dass sie das einhalten, Gott zu gefallen. Und deshalb sind es armselige und schwache Grundsätze, weil sie helfen nicht. Sie lassen uns nicht vor Gott besser dastehen. Und jetzt sind diese Galater in der Zerreißprobe. Sie müssen sich entscheiden, wohin gehen sie? Gehen sie diesen Irrweg? Jetzt können sie wählen, Götze oder Gott? Knechtschaft oder Freiheit? Das ist das, was sie wählen können. Die Schwäche des Gesetzes oder die Kraft des Evangeliums? Die Armut des Gesetzes oder den Reichtum des Evangeliums? Diese zwei Auswahlverfahren haben sie jetzt. Und Paulus möchte denen klar machen, dieser Weg der Gesetzlichkeit ist ein Irrweg und es ist kein Unterschied zu eurem Götzendienst, den ihr vorher gehabt habt. Und das ist schon hart. Und ich möchte auch hier gleich kurz eine Anmerkung machen, wenn wir hier über Tage und Monate oder sonstiges sprechen, ist es nicht gemeint, dass wir jetzt keine Geburtstage, Ostern oder Weihnachten feiern sollten. Ist es falsch, Weihnachten zu feiern? Nein, überhaupt nicht. Aber wenn ich das tue, um besser vor Gott dazustehen, dann ist es falsch. Wenn ich das aber tue, weil ich mich daran erinnere, dass der Erlöser auf die Erde gekommen ist, Gott ist Mensch geworden, dann kann ich das feiern. Und dann ist es egal, ob ich es am 23. oder am 26. feiere. Das ist das Ganze egal. Ja? Darum geht es nicht, um die Tage. Es geht darum, dass wir uns binden lassen und denken dadurch, wenn ich etwas tue, dann bin ich frommer, dann bin ich geistlicher, dann bin ich heiliger, ja, und dann gefalle ich Gott mehr. Und das ist der Irrweg, den die Galater und wir auch, wir alle neigen dazu leider, einschlagen können. Und da möchte Paulus vorwarnen. Er möchte uns vorwarnen, da möchte uns das Wort Gottes vorwarnen, dass wir nicht diesen Irrweg gehen. Dann sehen wir, dass Paulus als zweites ein paar persönliche Worte an sie richtet. Die Verse 11 und 12. Und da sagt er, da lässt er noch weiter in sein Herz blicken und zeigt ihnen einfach, was ihm bei ihm gerade so im Herzen ist. Er sagt, ich fürchte, dass meine Arbeit an euch vergeblich gewesen ist. In Vers 11. Und hier sehen wir, dass Paulus, er sagt, er hat an ihnen gearbeitet. Und wir sollten uns im Klaren sein, Gnade ist nicht etwas, was uns in Untätigkeit bringt. Ganz im Gegenteil. Wenn wir das Wort hier, meine Arbeit, sehen, das Paulus hier gebraucht, das ist wörtlich übersetzt, heißt es, ich habe bis zur Erschöpfung gearbeitet. Das ist das, was Paulus gemacht hat. Er hat alles hineingesetzt, um den Galatern das Wort Gottes klar und deutlich zu verkündigen, so dass sie es verstanden haben, dass sie alles wissen, was sie wissen müssen. Er hat bis zur Erschöpfung gearbeitet. Und Gnade verleitet nie zu Untätigkeit. Wenn ich meine, weil ich bin ja aus Gnade gerettet, also ich kann ja nichts mehr tun, also tue ich auch gar nichts. Ich bin weder in der Gemeinde aktiv, noch bin ich irgendwie in meinem Leben. Ich lebe einfach nur, dann bist du auf dem Holzweg. Das ist genauso ein Irrglaube. Wir sehen, Paulus hat sein ganzes Leben, seine ganze Mühe, hat alles hineingesetzt aus Dankbarkeit. Nicht um Gott zu gefallen, sondern weil er so dankbar ist für seine Errettung. Und er gibt alles. Und genau so sollte unsere Haltung auch sein. Und er sagt hier, aber ich fürchte, sagt er. Er hat eine Befürchtung, dass da die Tendenz sehr stark in diese Gesetzlichkeit geht. Er fürchtet, dass die Attraktivität der Gesetzlichkeit bewirkt einfach, dass seine Arbeit unter den Galatern nichts mehr wert ist oder am Ende sogar vergeblich. Und ich kann so ein bisschen mitfühlen mit Paulus. Als wir in Indonesien waren, haben wir auch in einem Dorf evangelisiert, sind für Wochen dorthin gefahren, haben immer wieder das Wort Gottes chronologisch, den Heilsplan Gottes gelehrt. Und wir waren schon einiges fortgeschritten, wir waren aber noch nicht bei Jesus angekommen. Und dann kam auf einmal eine andere Gruppe von Gläubigen und die haben gesagt gehabt, hier, wollt ihr nicht bei uns Mitglieder werden? Diese Missionare, bauen die euch ein Haus, geben sie euch dies, dies, dies? Und dann haben die gefragt, gebt ihr uns das? Haben wir gesagt, nein, wir sind nicht da, um Häuser zu bauen oder sonstiges, wir sind da, um geistliches Haus zu bauen. Dann haben sie gesagt, okay, dann folgen wir dieser Gruppe. Und ab dem Tag war und dieses Dorf verschlossen für uns. Wir konnten dort nicht mehr hingehen, das Evangelium verkündigen. Und da blutet das Herz, da tut es weh. Und genau das beschreibt Paulus hier. Er hatte trotz all der Widerstände, trotz der Krankheit, trotz der Einsamkeit, all der Kämpfe, hat er sich eingesetzt. Und jetzt fürchtet er, dass es alles vergeblich war. Er fragt sich, ob seine Zeit verschwendet worden ist. Und da sehen wir einfach, da können wir auch lernen, geistlicher Dienst, auch wenn wir uns in der Gemeinde einsetzen, das ist nicht immer so, dass es alles glatt läuft, sondern manchmal haben wir das Gefühl und da sind Herzschmerzen da, da sind Verletzungen da, wo man denkt, einfach ist es das noch wert? Ja, wo habe ich da die Zeit einfach verschwendet? Wozu habe ich das gemacht? Wenn ich es für den Herrn gemacht habe, sagt es, dann werden wir die Belohnung bekommen. Wenn wir es für uns gemacht haben, war es sowieso umsonst. Deswegen, das ist der Unterschied. Paulus wusste, dass er es sich komplett eingesetzt hat. Er hat alles gegeben. Und natürlich empfindet er jetzt Schmerz. Einen Schmerz, der sehr tief sitzt, weil er sieht einfach, dass sie sich dem Nichtigen, dem Gesetzlichen wieder zuwenden. Und dann sagt er in Vers 12 etwas: Ich bitte euch, Brüder, werdet so wie ich, denn auch ich bin so wie ihr geworden. Und das ist schon mal eine krasse Aussage. Ich bitte euch, Brüder, werdet so wie ich. Also ich würde diese Aussage nicht machen wollen. Ich bin mir meiner Schwächen, Unfähigkeiten bewusst. Und ich würde nicht sagen, ihr könnt ihr so sein wie ich, seid so wie ich. Nein, das würde ich nicht machen. Aber was meint Paulus hier genau, was er wenn er das sagt? Paulus ist sich auch bewusst, dass er ein Sünder ist, der die Gnade erlebt hat. Er weiß, dass er nicht perfekt ist. Aber Paulus war jemand, der wie ein Heide für sie wurde. Er ist zu ihnen gekommen und er hat das Vorrecht, ein Jude zu sein. Und er war von der höchsten Klasse und die beste Klasse sozusagen, bestausgebildeter Jude im Alten Testament. Und er hat das alles zur Seite gelegt. Er wurde ein Heide für sie. Er hatte seine jüdische Trumpfkarte nicht ausgespielt, sondern er hat sich so verhalten gegen ihnen gegenüber, als wenn er das Gesetz Moses nicht kennt. Er wurde einer von ihnen. Und das ist etwas, wo wir hier sehen. Er wollte ihnen zeigen, dass es nicht um die Abstammung geht, dass es nicht um Gesetzlichkeiten, Einhalten von Ritualen oder sonstiges geht. Es geht über die Beziehung mit Gott. Es geht, dass wir aus Gnade gerettet werden und dass wir dann Beziehung leben können. Dass es nicht eine Abhängigkeit von Ritualen oder Gesetzlichkeiten ist, sondern eine Abhängigkeit von einer Person, Jesus Christus. Und Paulus ist jemand, der genau wusste, woher diese Irrlehrer jetzt kommen. Er war diesen Weg der Gesetzlichkeit gegangen. Er war ein Verfolger, er war ein Mörder sogar für die angebliche Sache des Herrn. Er dachte, er eifert für Gott und bringt Leute um. Und er wusste das. Aber was er nicht getan hat, dass er gesagt hat, ihr müsst Juden werden. Und das ist das, was die Irrlehrer jetzt sagen. Sie sagen, ihr müsst auch Juden werden. Und ja, Jesus ist gut, aber ihr müsst auch jüdische Gesetzlichkeiten einhalten. Und das hat er nicht gemacht. Er wurde einer von ihnen. Er lebte wie ein Heidenchrist, damit sie erleben können, dass ich kann als Heidechrist so leben. Ich kann in einer Beziehung leben. Ich kann Vergebung, Errettung erleben. Und ich kann angenommen sein von Gott. Und das war ihm wichtiger. Und deswegen war es ihm nicht wichtig, dass sie den Weg der Gesetzlichkeit gehen. Und dann sagt er etwas in dem Vers 12b, was auch wichtig ist, was er ihnen auch mitteilen möchte. Und er sagt dann, eine Klarstellung macht er dort: Nein, ihr habt mir kein Unrecht getan. Und es kommt hier so vor, als wenn die Galater, also bei denen der Gedanke hochkommt, Paulus schreibt jetzt, in Vers Kapitel 3 haben wir ja gelesen, dass er scharfe Worte benutzt, er stärkere Wörter benutzt. Und es kann den Anschein erweckt haben bei den Gläubigen dort, dass er irgendwie verletzt, verbittert ist und jetzt benutzt er harte Worte, um ihn zurechtzuweisen und zu sagen, hey, ja, kommt, lasst das euch da nicht rein. Aber hier sagt er, nein, ihr habt mir kein Unrecht getan. Paulus schreibt diese harten Worte, diese scharfen Worte nicht, weil es um seine Person ging, weil er persönlich verletzt worden ist, sondern weil es ums Evangelium geht. Es ist der Kampf um das Evangelium. Und weil es um das Evangelium geht, sagt er, nein, ihr habt mir nichts getan. Ich bin nicht euch nicht böse oder ich bin nicht verletzt. Genau das sagt er. Es geht hier um das Evangelium. Was mir Schmerzen bereitet, ist euer Rückschritt in die Gesetzlichkeit. Das ist das, was er hier sagt in diesen Versen. Und wisst ihr, wenn wir vielleicht auch manchmal im Dienst stehen oder wenn wir unterwegs sind, andere Leuten einfach das Evangelium weitersagen und die Ablehnung erleben, dann sollten wir das nicht persönlich nehmen. Dann sollten wir das nicht sagen, oh, die Leute mögen mich nicht. Sie mögen die Botschaft nicht vielleicht, die ich habe. Ja? Und wir sollten einfach nicht dadurch entmutigt sein oder aufhören. Es geht um das Evangelium. Und ich habe die Aufgabe, als Botschafter dieses Evangelium weiterzusagen. Das ist mein Auftrag in dieser Welt. Und genau das möchte Paulus hier auch. Dann nimmt Paulus uns in einen etwas anderen Abschnitt. Ich habe ihn einfach so genannt, veränderte Realität. Und zwar die Verse 13 bis 18. Und da geht er auch noch ein bisschen zurück an die Anfänge, wo er damals dort hingekommen ist. Und wir sehen einfach dort in diesen Versen, ihr wisst doch, wie ich zum ersten Mal bei euch war und euch das Evangelium verkündigte. Ich war krank und mein Zustand war anstößig für euch. Dennoch habt ihr mich nicht verachtet oder verabscheut. Im Gegenteil, ihr habt mich wie ein Engel Gottes aufgenommen, ja, wie Christus selbst. Wo ist die glückliche Freude von damals nur geblieben? Ich kann euch bezeugen, wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr euch die Augen ausgerissen und mir gegeben. Und hier sehen wir, dass er erinnert sie daran, als er zu ihnen gekommen ist. Damals, wir wissen nicht genau, welche Krankheit Paulus hatte, es spielt auch gar keine Rolle, ist auch sehr uninteressant, auch wenn die Kommentatoren sich gerne darüber streiten. Es macht hier überhaupt gar keinen, sonst hätte Paulus das erwähnt. Ja? Es geht nicht um die Krankheit, aber er war krank, er war ziemlich schwer krank. Und die Galater damals, noch nicht gläubig, haben ihn trotzdem angenommen. Sie haben ihn nicht abgelehnt, obwohl im Heidentum, wie auch im Judentum ist es nämlich so, dass oftmals, wenn jemand krank ist, ja, dann ist er nicht gesegnet von Gott. Dann ist das jemand, der ein Problem hat mit dem Gott oder mit den Göttern, die sie haben. Dann sind die Götter ihm nicht gut, ja. So haben die Heiden das gesagt. Und trotzdem haben sie ihn angenommen. Wir kennen das ja aus Johannes 9. Da gibt es ja diese Stelle von diesem kranken Mann. Und da fragten ihn seine Jünger in Johannes 9, Vers 2, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und genau diese Haltung hatten die Götzendiener damals, genauso wie auch aus dem Judentum. Das heißt, wenn ich krank bin, dann ist irgendwas faul mit mir und mit Gott. Und trotzdem, sagt Paulus, das habt ihr nicht gemacht, sondern sie haben ihn ganz anders aufgenommen. Sie haben ihn als Engel Gottes sogar aufgenommen. Ja, heißt es hier. Ihr selbst, wie ein Engel Gottes habt ihr mich aufgenommen. Ja, wie Christus selbst. Das heißt also, die Leute damals, die Galater, die haben Paulus als Bote Gottes angenommen. Engel ist ja nichts anderes als Bote. Ja, das heißt ja das Wort, Bote zu sein. Das heißt also, sie haben die Worte, das, was Paulus mit ihnen mitgeteilt hat, das Evangelium, haben sie als Wort Gottes, als Botschaft von Jesus Christus selbst aufgenommen. Ja, sie haben ihn wie Jesus Christus selbst aufgenommen. Das heißt also, als wenn Jesus direkt gesprochen hat durch Paulus. Die Äußerlichkeiten, die Krankheit, all das hat sie nicht abgestoßen. Sie wollten diese Botschaft hören und sie haben diese Botschaft angenommen. Und er sagt hier, ja, sie haben ihn angenommen, ja, wie ein Bote Gottes, ja, wie Christus selbst. Das war etwas, so haben sie ihn empfangen. So waren die Anfänge damals in Galater. Und jetzt in Vers 15 schreibt er, wo ist die glückliche Freude von damals nur geblieben? Ich kann euch bezeugen, wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr euch die Augen ausgerissen und mir gegeben. Und hier sehen wir, die waren nicht nur bereit, die Botschaft anzunehmen damals, sondern sie hätten alles für Paulus gegeben. Sie hätten ihr Auge, das heißt also ihr Augenlicht, damit sie können dann selber nicht sehen. Also das ist etwas, was auch sehr viel Schmerzen bereiten würde. Sie hätten alles für Paulus gegeben, damals. Und jetzt, irgendwie drehen sie ihm jetzt den Rücken zu und folgen jetzt diesen Irrlehrern. Und das ist das, was Paulus so unfassbar macht. Er kann es nicht verstehen. Sie haben Gott erkannt. Sie haben all die Botschaft klar gehört. Sie haben das als Botschaft von Gott genommen. Und dann trotzdem gehen sie jetzt diesen Weg. Und der Grund ist, in Vers 16 und 18 lesen wir die Ablehnung. Die Ablehnung, die jetzt geschieht. Er sagt hier in Vers 16, bin ich jetzt euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit vorhalte? Er hat ihnen jetzt die Wahrheit gesagt. Er sagt, ihr seid auf dem falschen Weg. Ihr seid auf dem Irrglauben, ihr Weg. Und er sagt es ihnen direkt. Und er sagt, bin ich jetzt, weil ich die Wahrheit sage, euer Feind geworden? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn euch jemand die Wahrheit sagt. Die Wahrheit schmeckt uns oftmals nicht. Das wollen wir nicht. Ja? Aber wird diese Person dann schnell zu unserem Feind? Wisst ihr, das ist hier etwas, wo wir sehen können. Paulus ging es nicht darum, dass er jetzt sagt, ich möchte ja die Beziehung zu den Galatern nicht gefährden. Also werde ich sehr ruhig, ganz vorsichtig mit ihnen reden. Nein, Paulus, wir haben das ja angefangen in Kapitel 3, da redet er ganz schön scharf mit ihnen. Er benutzt ganz schön starke Worte, um sie aufzurütteln, um ihnen klarzumachen, wie ernst die Sache ist. Und Paulus geht es immer um die Wahrheit. Es geht nicht um seine Worte, es geht um das Evangelium. Und bei dem Evangelium, da dürfen wir keine Kompromisse eingehen. Da können wir das nicht und sollten das nicht. Aber wie oft, ganz ehrlich genommen, wie oft ist uns die Beziehung zu jemandem wichtiger als der Hinweis, dass wir in Wahrheit ihn hinweisen, dass er gerade in seinem Leben auf dem Irrweg ist, dass er gerade die Dinge, die sind nicht gut und die werden ihm nicht hilfreich sein in seinem Glaubensleben. Wie oft ist uns da die Beziehung wichtiger als die Wahrheit, als das Evangelium selbst? Und bei Paulus war das nicht so. Aber ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir als Gemeinde, als Brüder und Schwestern, als Freunde, dass wenn wir sehen, dass unsere Geschwister irgendwie auf dem Irrweg sind, dass wir nicht abwarten, bis irgendjemand davon hört oder bis die Leitung davon hört, sondern dass wir als Freunde, als die Nächsten das sehen, ihnen die Wahrheit sagen, dass das ein Irrweg ist. Und jemand hat mal das ausgedrückt, er sagt, echte Freunde sagen dir nicht immer das, was du hören willst, sondern das, was du hören musst. Das sind echte Freunde. Und das sagt auch Sprüche 27, Vers 6. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Das ist das. Das heißt also, wenn wir unsere Brüder und Schwester sündigen sehen, auf den Irrweg sehen und wir ihm nur schmeicheln, weil wir die Beziehung halten wollen, dann sind wir eigentlich sein Feind geworden. Dann sind wir kein echter Freund. Ein Freund sagt die Wahrheit. Das schmeckt manchmal nicht und oftmals nicht, aber es ist wichtig. Und hier sehen wir ganz genau, dieses mit dem Schmeicheln, das tun genau die Irrlehrer. In Vers 17 wird uns der Grund der Ablehnung erklärt. Und da heißt es, diese Leute wollen euch nur gewinnen und nicht für etwas Gutes. Sie wollen einen Keil zwischen uns treiben, und damit ihr euch um sie bemüht. Und hier heißt es auch, einen Keil zwischen euch treiben. Andere Übersetzungen sagen, euch ausschließen, aussperren von der Gemeinschaft mit mir. Also es heißt also, hier ist die Absicht dieser Irrlehrer ist etwas, wo sie Trennung versuchen zu machen, abzusondern, abzutrennen. Und wisst ihr, das ist oft leider so. Sie wollen für sich die Leute gewinnen, dass sie ihnen nachfolgen, nicht der Lehre oder nicht Jesus Christus, sondern sich selber. Und wenn man so anschaut, wie Irrlehre heutzutage funktioniert, dann wissen wir das ganz genau. Erstmal werden Zweifel gestreut. Und die weit verbreitetste ist einfach, ist Weihnachten, ist Jesus wirklich am 25. geboren? So, das sind so diese Einstiegsfragen, was überhaupt unrelevant ist, ob er dann geboren ist oder nicht. Und so versuchen sie, Zweifel zu streuen. Genauso wie die Schlange im Garten Eden. Genauso. Erstmal dir Zweifel streuen, verwirren. Und dann versuchen sie zu spalten, zu trennen, abzusondern, damit du ja nicht mit anderen, die dir vielleicht noch etwas sagen könnten, dass sie vielleicht, dass du da mit denen gar nichts zu tun hast, sondern dass du nur für sie gehörst. Sie wollen dich isolieren. Und deswegen sagt Paulus, die Absicht dieser Irrlehrer ist nichts Gutes. Ich hatte gute Absichten mit euch. Ich habe euch das Evangelium gebracht. Aber die Absicht dieser Gesetzlichen ist nichts Gutes, sagt er. Es ist nämlich Knechtschaft, wie in Vers 9 erklärt. Sie haben eigenes Interesse und sie wollen die Leute an sich binden und nicht an Christus. Und deswegen sind sie bemüht um sie. In Vers 18 sagt er dann, natürlich ist es immer gut, sich für einen guten Zweck zu bemühen und das auch nicht nur, wenn ich bei euch bin. Und wir können hier sagen einfach, Paulus ist nicht gegen Eifern oder Mühe. Nein, das hat er selber gezeigt in seinem Leben. Er hat sich absolut bemüht um die Galater, um jede einzelne Gemeinde, um Timotheus und Antitus. Er hat sich immer bemüht. Er ist nicht gegen Eifer. Aber dieser Eifer muss für etwas Gutes sein. Muss einfach auf dem Evangelium, auf dem Wort Gottes gegründet sein. Eifer um der Gesetzlichkeit willen ist falsch. Und doch ist es so, leider, dass wenn wir das so sehen und die Erfahrungen, die auch ich selber persönlich gemacht habe, ist oftmals die Leute, die gesetzlich leben, die sehr viele Regeln oder Sonstiges haben, das ist schon manchmal beeindruckend, imponierend, die Ernsthaftigkeit, diese Hingabe. Und das ist etwas, was uns vielleicht zu diesen Leuten zieht. Aber oft ist es leider eine Maske, eine Pflichterfüllung, und die ist dann von Gesetzlichkeit geprägt, wo wir erst zu spät dahinter kommen, wenn wir erstmal schon in dem Strudel der Irrlehre geraten sind. Und wir sehen einfach, diese Gesetzlichen haben sich gemüht. Die haben vielleicht kennt ihr das auch, dass Leute, so haben wir das auch als Gemeindeleitung öfter mal gehört, ja, ich fühle mich da hinten wohler, die kümmern sich, da fühle ich mich angenommen, ja. Und das sind so die ersten Dinge, wo die Leute einfach sagen, einfach, das ist mir wichtig und deswegen zieht es mich zu dieser Gruppe hin. Eifer im Dienst der Lüge oder Irrlehre ist aber gefährlich, ist nichts Gutes. Und deswegen warnt Paulus davor, Eifer ist gut, aber nicht für etwas Schlechtes. Und Paulus weiß, wovon er spricht. Wenn wir 1. Korinther 15 lesen, dann sehen wir darum, er hat gesagt, ich habe viel mehr geeifert als alle damals. Ja, er hat viel mehr geeifert, aber er war auf dem falschen Weg. Er war nicht für das Gute unterwegs. Er hat die Christen verfolgt und auch ins Gefängnis gebracht. Sein Eifer war für etwas Schlechtes, für etwas Negatives. Und jetzt sagt er, Eifer ist gut, wenn es für das Gute geschieht. Und er sagt, ich habe geeifert um euch. Ich habe trotz Krankheit, trotz Widerstände, trotz Verfolgung, habe ich mich um euch bemüht. Ich habe alles getan für das Gute, für das Evangelium. Und deswegen sehen wir auch, dass er jetzt nochmal in Vers 19 und 20 beschreibt er nochmal einfach sein Herz, seine Fürsorge für die Galater. Und er beschreibt da drinnen, wie es ihm gerade geht. Meine lieben Kinder, euretwegen erleide ich noch einmal Geburtsschmerzen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Gern wäre ich jetzt bei euch, um in anderem Ton zu euch zu sprechen, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Oder die Luther sagt, ich bin irre an euch. Das ist schon hart. Er sagt, ich bin total verzweifelt. Ich weiß es nicht. Ihr habt die volle Wahrheit. Ihr wisst alles. Ich habe es euch genau erklärt. Und er sagt jetzt, was ist es? Und wir sehen einfach hier die Fürsorge, die Paulus hat. Es sind seine geistlichen Kinder. Diese Leute sind durch viel mehr Mühe und Schmerzen sind die zum Glauben gekommen. Und er sagt jetzt, mir scheint es, als wenn es nochmal passiert. Nochmal wieder das passiert. Deswegen benutzt er das Wort Geburtsschmerzen. Das, wir wissen, die Frauen unter uns, die Kinder geboren haben, am besten, was das heißt. Aber ein Kind nochmal zu gebären, ja, das ist das, was er hier sagt. Das hat mit Schmerzen zu tun, mit Hingabe, mit Mühe. Das, damit hat das zu tun. Und deswegen sagt er, ich wünsche mir etwas. Ich sehe das, mein Herz zieht sich zusammen wegen euch, weil ihr einfach diesen Irrglauben weiter verfolgt. Und er sagt hier, ich möchte euch etwas mitgeben. Und er wünscht sich ein paar Dinge hier. Er wünscht sich, dass Christus Gestalt in ihnen nimmt. Das heißt also, dass sie mehr in Christus Ebenbild verändert werden, als in ein Bild der Gesetzlichkeit, in Leuten, die einfach Rituale oder Gesetze einhalten, sondern dass Christus derjenige ist. Das heißt, dass sie in der Freiheit und nicht in der Gesetzlichkeit lebt, weil Christus hat das Gesetz erfüllt. Er hat uns für die Freiheit erkauft. Und deswegen möchte er, dass durch ihre Beziehung zu Jesus Christus, dass Jesus mehr Gestalt annimmt, anstatt das Folgen von Gesetzen, an Regeln, die ihnen aufgelegt worden sind. Und das andere, was Paulus hier auch erwähnt, ist, dass er bei den Galatern gerne anwesend sein möchte. Er würde gerne von Angesicht zu Angesicht mit ihnen sprechen. Und wir kennen das auch. Wir wissen auch, dass manchmal E-Mails oder WhatsApp, wenn man geschrieben hat und dann hat man irgendwas anderes gemeint und die Leute haben das gelesen und da kommen so Reaktionen auf, ja, und dann hat man vieles falsch verstanden. Da ist es besser, in einem persönlichen Gespräch Dinge zu klären. Und das ist etwas, was er möchte. Er möchte es gerne in einem persönlichen Gespräch ihnen helfen. Face to face. Er möchte, dass man nachfragen kann, Rückfragen haben kann, dass man die Gesichtsausdrücke sehen kann. Ja, ist es ein wohlgesonnener Ausdruck oder ist es jetzt ein verbitterter? Und so viele Dinge können wir dann sehen. Und er sagt eigentlich, mein Wunsch ist es, dass ich euch nochmal sehe, dass wir nochmal wirklich so miteinander reden können und dass ich nicht, das ist ein dritter Wunsch, nicht so starke Worte benutzen muss, dass er in einem anderen Ton mit ihnen reden kann. Aber wegen der Gefahr der Gesetzlichkeit muss er diesen Ton nehmen. Und das ist genauso, wie es bei so einem Kind ist. Wenn wir sehen, dass ein Kind zur Straße läuft, vielleicht sagen wir, halt, pass auf. Vielleicht sagen wir das noch sehr sanft. Aber je näher das Kind zu der Straße kommt, je lauter wird unser Rufen. Und je kräftiger wird unsere Worte, denke ich mal. Weil wir Angst um das Kind haben. Es ist nicht, weil wir wütend sind oder sowas. Deswegen sagt Paulus, nein, ich bin nicht wütend, sondern weil er Angst hat um die Galater. Und er sagt, ich würde gerne mit euch in einem anderen Ton. Und hier sehen wir, Paulus öffnet sein Herz. Davor hat er den Verstand angesprochen, aber jetzt öffnet er sein Herz. Er möchte, dass sie verstehen, dass sie nicht die Freiheit in Christus gegen die Gebundenheit, die Knechtschaft des Gesetzes eintauschen sollen. Und auf diesem Weg sind sie. Und wir haben jetzt 13 Verse betrachtet. Und da sind so einige Dinge, die wir auch lernen können. Ich denke mal, wir sind alle anfällig für Gesetzlichkeiten, weil das unsere sündige Natur ist. Wir wollen selbst Kontrolle darüber haben. Und da müssen wir aufpassen, dass wir im Wort Gottes gegründet sind, fest am Evangelium halten, an dem Evangelium der Gnade. Wir sollten uns bewusst sein, dass Gesetzlichkeit ein Rückschritt ist, ja, und nicht ein Fortschritt, sondern Gesetzlichkeit ist, wir gehen zurück, wieder in das alte Irrdenken, was wir als Götzendiener, als Sünder davor hatten. Und dass nicht nur der gute Staat gut ist, sondern Beständigkeit und Treue am Wort Gottes, eine dauerhafte, weiterführende Beständigkeit ist etwas, was wir brauchen. Sie sind gut gestartet, die Galater. Aber jetzt zur Zeit scheinen die einen Abweg zu gehen. Und wir sollten uns bewusst sein, dass die Wahrheit kommt vor der Einheit oder vor der Freundschaft. Die Wahrheit ist das Wichtige. Die Wahrheit, die auf dem Wort Gottes beruht, nicht unbedingt auf meine Wahrheit. Und wir sollten uns bewusst sein, dass Dienst beinhaltet Schmerzen, Enttäuschungen, dass wir fast wahnsinnig werden über die anderen Leute. Das ist das, was Paulus uns heute mitgibt. Und ich möchte einfach bitten, dass der Herr uns bewahrt vor diesen Rückschritten, dass wir in der Freiheit in Christus bleiben, dass wir in der Gnade bleiben und nicht in die Gesetzlichkeit. Der Herr segne uns dabei. Amen.